die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Hörmupfel vom 20. März 2026. Heute erzähle ich euch von unseren Urlaubsplanungen und von einem Geocaching-Event mit einer seltsamen Operation, die ich so nicht erwartet hätte. Viel Spaß beim Hören und danke, dass ihr mich in euren Podcatcher geladen habt. Ja, ich habe meine Freizeit in den letzten Wochen damit verbracht, unseren Sommerurlaub zu planen. Da fahren wir vermutlich noch mit unserem Wohnwagen weg und da wir ganze 3 Wochen zur Verfügung haben, soll es nach Dänemark gehen. Ich tat mir aber ein bisschen schwer mit unseren Planungen, denn wir haben schon lange nicht mehr 3 Wochen am Stück Urlaub zur Verfügung gehabt. Das ist schon ziemlich lange her. Und damals waren wir auch fitter und sind so eine Strecke von Allgäu bis zum Beispiel nach Rügen oder Fehmarn oder so an einem Tag gefahren. Inzwischen machen wir das nicht mehr, sodass wir für die An- und Abreise statt einem Tag, zwei Reisetage waren es ja dann, also ein Tag hin und ein Tag zurück, haben wir jetzt inzwischen 4 Reisetage eingeplant, nämlich 2 Tage hoch und 2 Tage zurück, mindestens 2 Tage zurück. Außerdem habe ich immer noch im Hinterkopf, dass wir vermutlich irgendwann einmal noch etwas länger verreisen werden und dann eventuell mit einem Wohnmobil, und da ist ja der Weg das Ziel, sodass ich so Ziele weit entfernt, wie zum Beispiel Skavanger, wo ich schon immer mal hin möchte und was ich auch dieses Mal kurzzeitig ins Auge gefasst hatte, weil wir dort sicherlich einmal auf dem Weg nach Norwegen mit dem Wohnmobil zwischenstoppen werden. Deshalb geht es dieses Mal nur bis zum Ringkøbing-Fjord hoch. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Damit ihr nämlich dann eine ungefähre Vorstellung habt und selbst mal auf der Karte nachschauen könnt, wo es hingehen soll. Eventuell soll es dorthin gehen, denn wir haben nicht vorab etwas zu buchen, sondern wollen auf gut Glück dorthin fahren. Ja, ich will euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, wie wir schließlich in der Gegend gelandet sind, in der wir, wie gesagt, jetzt planen hinzufahren. Aber als wir uns dann für diese Gegend entschieden hatten, schaute ich natürlich auch, was es dort zu sehen gibt und wie wir unsere Freizeit füllen können. Da wir extrem aktiv sind und eigentlich nie ruhig sitzen können, war ich dann allerdings ein wenig enttäuscht, dass es an Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne nicht allzu viel zu sehen geben würde. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Also wenn man zum Beispiel an den Starnberger See fahren würde und dort Urlaub machen würde, dann fährt man einen Tag zum Beispiel mit dem Fahrrad einmal rund um den See. Einen weiteren Tag fährt man vielleicht zu den Königsschlössern. Am nächsten Tag, macht man vielleicht eine Wanderung in den Bergen. Und an einem weiteren Tag fährt man mal nach München rein. Und wiederum einen Tag später fährt man vielleicht zu einem Salzbergwerk und besichtigt das und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich ganz viele Aktivitäten, die man dort machen kann. Und in diesem Fall fand ich davon eigentlich nicht viel. Es gibt die Nordsee, an der man eine ganze Menge Bunker anschauen kann und vielleicht auch, wenn man da mit diesem, keine Ahnung, surfen würde oder so, was wir ja nicht machen, dann hätte man auch genug Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. Es gibt auch die Möglichkeit, Fahrrad zu fahren. Und ja, das war es aber eigentlich schon für uns. Großartig schöne Städte, in denen man einen ganzen Tag verbringen kann und irgendwelche Schlösser, die öffentlich zugänglich sind, Bergwerke und keine Ahnung, blau und blub, das gibt es eben nicht. Also werden wir unsere Zeit wahrscheinlich hauptsächlich mit Fahrradtouren und eben Geocaching verbringen. Und das war dann auch das, mit was ich mich dann noch länglich beschäftigt habe, als ich mir diese Urlaubsplanungen vorgenommen habe. Denn es gab einige Mysteries zu lösen. ja, jetzt Geocaching-Content an. Mysteries sind Geocaches, bei denen man vorher ein Rätsel lösen muss, um an die Start- bzw. Final-Koordinaten zu kommen. Und Mysteries sind aber auch Geocaches, wo die Start- bzw. Final-Koordinaten schon feststehen, man aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um die Dose suchen und locken zu dürfen. Und beide Arten gibt es dort zahlreich und die habe ich dann eben angefangen zu lösen. Das heißt, es gab zum Beispiel Rätsel, wo man Fragen beantworten musste. Da habe ich dann die Frage in die KI eingestellt und sie gebeten, übersetze und löse. Und da habe ich dann wieder einmal gesehen, dass die KI sehr häufig Fehler macht. Es waren nämlich so Fragen wie zum Beispiel, welches Tier ist das schnellste auf der Erde? Oder wer hat den Song Düggeldü gesungen, also irgendwas Dänisches, ein dänischsprachiges Lied. Und da hat die KI dann wirklich sehr viele Fehler gemacht. Was ich allerdings nicht verstehen kann, denn wenn ich mit Google gegengecheckt habe, kam eben die richtige Antwort raus. Und bei Google bedient sich die KI ja eigentlich auch. Naja, dadurch, dass die Geocacher in ihren Mysteries Geochecker eingebaut hatten, kam ich dann trotzdem immer irgendwie auf die richtige Lösung. Nur bei zwei Rätseln habe ich bis heute keine Antwort gefunden, aber da die Caches nur so plus minus 163 Meter auseinander liegen, also relativ eng gesteckt sind, werden wir einfach zwischen zwei Caches Ausschau halten und vielleicht finden wir die Dose ja mit ein bisschen Querdenken. Also Querdenken im positiven Sinne. Also die Schwurbler haben mir mein Querdenken kaputt gemacht. Ich sage Querdenken im positiven Sinne. Das heißt mal ein bisschen links und rechts des Weges denken und kombinieren und dann findet man solche Caches auch gerne mal vor Ort. Ja, bei ein paar der Mysteries musste man dann auch Online-Puzzle lösen. Also so wie ihr das kennt mit so kleinen Teilchen aus Pappe, nur eben online auf der Plattform GigiD.com heißt das, glaube ich. Und das waren bestimmt so 20, 30 Puzzle mit um die plus minus 200 Teilen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Es waren durchweg keine schönen Motive, leider, aber ich habe sie dann trotzdem gemacht und das war dann wirklich eine Challenge für mich. Und mein Herzallerliebster musste dann tatsächlich auch noch ein paar machen, bei denen ich mich dann wegen des hässlichen Motives absolut geweigert habe. Also ich hasse es zum Beispiel, keine Ahnung, so Sonnenuntergänge, wo nur schwarz, weiß und die Sonne zu sehen ist. Und oder orange, schwarz-orange. Oder irgendwelche, weiß nicht, ein Meerstrand, irgendwas. Das war, sowas hasse ich. Zwischendrin gab es dann auch ein paar technische Probleme mit Groundspeak, also der Geocaching-Seite, auf der wir da unterwegs sind. Und irgendwann hatte ich dann aber trotzdem alle Rätsel gelöst. Und auch mehr, als wir vor Ort überhaupt einsammeln können. Also ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr 200, 250, vielleicht auch 300 Caches insgesamt gelöst, denke ich. Und das ist für einen Urlaub absolut zu viel. Ich habe dann auch noch ein paar Challenge-Caches rausgesucht. Nicht, weil wir einen gesteigerten Wert darauf legen würden, solche Caches zu machen, aber da sie in der Nähe liegen und wir viele dieser Caches auch, also diese Challenges auch automatisch schon erfüllen, aufgrund dessen, dass wir jetzt schon seit 20 Jahren Geocachen gehen, werden wir diese vielleicht auch noch locken, falls die Zeit dazu bleibt. Challenge-Caches sind Caches, wo man gewisse Kriterien erfüllen muss. Zum Beispiel hat man da so, keine Ahnung, vielleicht 12 Bundesländer gecached. Also wir haben in allen Bundesländern gecached, aber dort war eben die Voraussetzung, man soll in 12 Bundesländern gecached haben und dann darfst du diesen Cache locken. Oder du hast 1000 Multis gefunden, dann darfst du den Cache locken. Oder du hast 2000 Trackables gelockt, dann darfst du den Cache suchen, finden und locken. Und da wir, wie gesagt, schon seit 20 Jahren cachen, haben wir dann halt schon das ein oder andere Kriterium von Haus aus erfüllt. Erstaunlicherweise haben wir aber das Kriterium nicht erfüllt, dass wir beim Cachen 150.000 Kilometer, war das glaube ich, zurückgelegt haben. Und das, obwohl wir ja wirklich schon lange cachen und auch schon sehr viele Urlaube verbracht haben und 2000 Trackables, die haben wir auch noch nicht gelockt, weil wir darauf keinen gesteigerten Wert legen. Also wir locken, wir discovern keine Trackables und da gibt es eben eine Challenge da oben, wo man 2000 Trackables gefunden haben soll und das haben wir nicht. Wir haben, glaube ich, knapp 900 oder sowas. Ja, und wie gesagt, ein paar der Challenge-Caches können wir jetzt, wenn wir noch Zeit haben, auch suchen und locken. Aber das werden wir nur machen, wenn wir sehr viel Zeit übrig haben. Ich bin da jetzt nicht so verhetzt drauf. Wenn wir jetzt eine Dose links liegen lassen, die ich in irgendeiner Form gelöst habe, dann muss ich die trotzdem nicht unbedingt eingesammelt haben. Also da ist der Weg das Ziel. Wenn ich ein Puzzle gemacht habe, dann hatte ich einfach Spaß daran und auch die Herausforderung, es zu machen. Und dann muss ich am Ende nicht unbedingt die Dose auch gefunden haben. Ja gut, Geocaching-Content Ende. Das war jetzt ein bisschen viel für die, die das Thema so gar nicht interessiert. Ja, nach Dänemark werden wir dann noch nach Schleswig-Holstein fahren. Fast 3 Wochen an einem Ort, das wird mir dann ziemlich zu langweilig. Wie gesagt, wir haben da immer ziemlich Hummeln im Hintern. Wir haben aber nicht beschlossen, vorzubuchen. Sondern auf gut Glück zu den Campingplätzen zu fahren, sodass wir dann flexibler sind. Und wenn es uns dann also in Dänemark gut gefällt und das Wetter passt, bleiben wir dann auch gerne länger dort. Ansonsten fahren wir etwas früher Richtung Schleswig-Holstein, falls das Wetter nicht passen sollte und wir nichts Interessantes mehr in Dänemark erleben können. Und Camping boomt zwar noch immer und in der Hauptreisezeit und über die Feiertage hinweg sollte man schon buchen, wenn man sich einen Platz sichern möchte. Aber wir fahren außerhalb der Ferienzeit und so denke ich, wird es kein Problem geben, einen Stellplatz zu finden. Wir werden nur die Zwischenstation in Hannover und Fulda bzw. Kassel, mal sehen, wo wir da landen, die werden wir vorbuchen, sodass wir auch sicher einen Platz bekommen. So der Plan. Allerdings kann sich auch das noch ziemlich ändern, nämlich dann, wenn uns der Wohnmobilurlaub so dermaßen gefällt, dass wir im Anschluss dazu kurzfristig ein gutes Angebot für ein Wohnmobil bekommen. Denn ich glaube, ich habe es euch schon erzählt, wir werden im Frühjahr ein Wohnmobil mieten und zwar genau das, das für uns persönlich auch in Frage kommen würde. Und dann werden wir das Wohnmobilreisen mal, wie gesagt, ausprobieren und wenn es uns gefällt und der Wohnmobilhändler hinterher sagt, ich habe da ein ganz tolles Fahrzeug zu einem sensationellen Preis und ihr müsst fast gar nichts auf dieses Wohnmobil aufzahlen, wenn ihr uns euren Wohnwagen in Zahlung gebt oder uns eine unschlagbare Finanzierung geben würde, für irgendein Fahrzeug, das da auf dem Hof steht, dann kann das durchaus ganz fix gehen und wir kaufen dann eins. Geplant ist das zwar nicht, sondern erst für 2028, dann hätten wir ein bisschen mehr angespart und dann wird es auch zeitlich besser passen, aber schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, dann erzähle ich euch noch kurz von einem Geocaching-Event. Ich hoffe, das kriege ich jetzt ein bisschen geplant dadurch, nicht so verhaspelt, wie ich das letzte Thema jetzt gerade erzählt habe, weil da musste ich meine Gedanken doch schon ein bisschen mehr sortieren, dass ich nicht zu sehr ausschweife. Ja, die Geocaching-Events, diese häufen sich in letzter Zeit gefühlt sehr. Das liegt wahrscheinlich an der Wintersaison, weil was soll man da großartig machen? Also macht man Events. Und dieses Mal war es das sogenannte Pi-Event. Pi-Events finden um den 14. März herum statt, der als Pi-Tag bezeichnet wird, weil in Amerika ja der 14.3. als 3/14 geschrieben wird. Und 3,14 ist die Zahl für die Kreiszahl Pi. Eigentlich sollten diese Pi-Days in irgendeiner Form kreativ und passend zu diesem Thema gestaltet werden. In diesem Fall hat es sich aber bei den Ownern eingebürgert, dass daraus ein Pizza-Essen in einer Pizzeria wird. Mein Herz allerliebster war schon öfters bei so einem Pizza-Event. Ich hatte dazu aber bis dahin keinen Bock. Dieses Mal war es aber anders und ich war auch dabei und es ging in eine Pizzeria in Kempten, die allerdings nicht erwähnenswert ist. Ich würde außerhalb dieses Events nicht dorthin gehen. Die Gasträume sind nicht besonders hübsch und die Pizza ist eine dieser Pizzen, die nach 3 Minuten bockhart werden und schier nicht mehr zu schneiden sind. Und da nützt auch nicht das mitgelieferte Pizzasäbelmesser, sondern eigentlich nur rohe Gewalt und Muskelkraft. Und sowas hasse ich und deswegen würde ich dort nicht wieder hingehen. Normalerweise bestelle ich mir dann auch in einer Pizzeria, die ich nicht kenne, eine Pizza Calzone. Da kann man nicht viel falsch machen und die ist meistens nicht so hart nach 3 Minuten. Dieses Mal hatte ich das Vertrauen, aufgrund dessen, dass alle geschwärmt haben von der Pizza, dass es anders werden würde. Aber ja, habe deswegen eine Parma-Pizza bestellt und die war nach 3 Minuten so bockhart, dass ich richtig ins Schwitzen kam, um da irgendwas rauszuschneiden. Ich habe es dann teilweise mit Fingern gegessen und ja, es war kein schöner Anblick. Ja, es gab dann auch einen Mystery, der während des Events veröffentlicht wurde. Ich habe das dadurch mitbekommen, dass es plötzlich wahnsinnig still geworden ist am Tisch, weil ungefähr ein Drittel der Geocacher angefangen haben, ein Smartphone herauszuziehen und darauf rumzudatteln, um das Rätsel am Tisch noch zu lösen. Auch mein Herzallerliebster hat das getan und der fragte mich dann plötzlich nach einem Kugelschreiber. Den gab ich ihm und dann sprang er auf und rannte vor die Tür, um eben den FTF zu machen. Und zeitgleich mit meinem Herzallerliebsten sprangen dann noch 4, 5 weitere Geocacher auf und zwar so schwungvoll teilweise, dass schier die Stühle umgekippt sind und ich nur den Kopf und die Schultern eingezogen habe, weil ich dachte, die Bude würde plötzlich einstürzen. Also völlig gaga. Auch mein Herzallerliebster ist gaga. ja, und der war dann hinterher auch ganz stolz, den FTF gemacht zu haben. Also, solche Kitzköpfe, unglaublich, kann ich nicht nachvollziehen. Die Geocacher unter euch werden die Szene jetzt wahrscheinlich vor dem geistigen Auge haben, denke ich. Und für die Nicht-Geocacher unter euch habe ich jetzt noch ein kleines Thema mitgebracht, das für euch vielleicht auch neu und vielleicht auch interessant sein könnte. Ich kann es zwar nicht in voller Ausführlichkeit erzählen, aber wenigstens so, dass ihr schon einmal davon gehört habt und es vielleicht interessant findet. Es war so ein, ja, so eine zwischenmenschliche Situation, die vielleicht interessant sein könnte. Also ich versuche es jetzt mal ganz emotionslos zu erzählen, obwohl es für mich in diesem Moment gar nicht emotionslos war. Aber ich will halt nicht, dass jemand von euch jetzt wieder anfängt zu sagen, ach, die Dotti, die mault jetzt schon wieder über andere Menschen. Nee, das ist wirklich ganz wertfrei. Kann ja wirklich jeder machen, wie er will, aber es war einfach nur eine Beobachtung und meine Reaktion darauf und die Reaktion darauf im Grunde von mir, die fällt sogar ein wenig negativ auf mich zurück, weil ich die Situation vielleicht falsch eingeschätzt habe und deshalb einem Menschen Unrecht getan habe. Aber fange ich mal von vorne an. Wir haben uns zu einem Geocacher-Pärchen gesetzt, das ein riesiger Fan von Madeira ist. Madeira ist auch ein Ziel, das ich schon lange im Auge habe und es auch mal besuchen möchte, aber leider noch nie geschafft habe. Trotzdem interessiere ich mich dafür, auch wenn ich mich vielleicht nicht so ausführlich für dieses Thema interessiere und eintauchen würde, wie ich es dann tun muss, wenn wir mit diesem Pärchen uns unterhalten. Weil wie gesagt, die sind wirklich riesige Fans dieser Inseln und sie waren schon 30.000 Mal dort und sie könnten stundenlang darüber erzählen. Und ich versuche ja auch immer, wenn ich über Kreuzfahrten erzähle, nicht in aller Ausführlichkeit mich da ja auszubaldobern, also wie soll ich das jetzt sagen? Ich könnte ja auch stundenlang von Kreuzfahrten erzählen, aber ich packe mich dann immer selber am Schlawittchen und denke mir, das interessiert jetzt nicht jeden in so ausführlicher Ausführlichkeit. Und es wird dann auch irgendwann monoton, wenn man immer vom gleichen Thema redet. Also gut, ich kenne also diese Problematik und versuche mich dann selbst auch immer am Schlawittchen zu packen. Gut, jedenfalls fiel mir dann auf, dass die Frau immer viel erzählte, fragte, auch Gegenfragen stellte und auch auf unsere Kreuzfahrten einging. Also es war wirklich ein sehr schönes und ausgeglichenes Gespräch. Mir fiel aber dann auf, dass der Mann dann ständig auf sein Smartphone starrte und darauf rumdattelte. Und das fand ich dann ja irgendwie doch ein bisschen unhöflich, so muss ich es schon benennen. Und als wir drei dann unsere Pizzen bekamen und er mit seinem Essen dann allerdings schon fertig war, weil er etwas anderes bestellt hatte, sprach ich ihn dann auch direkt an und meinte dann, so, jetzt sind wir drei mit dem Essen beschäftigt, du bist schon fertig, jetzt kannst du uns mal was Nettes erzählen und uns unterhalten, während wir essen. Ja, ich kann auch ein kleines Mistvieh sein. Und er antwortete dann, und das war eben diese Klatsche für mich, von der ich vorhin kurz gesprochen habe und angeteasert habe, wo ich dann nämlich dachte, okay, du hast die Situation jetzt völlig falsch eingeschätzt, das war nicht in Ordnung von dir. Und das war nämlich so, dass der Mann dann antwortete, er hätte 2 Bandscheiben-OPs gehabt und deshalb könne er nicht reden. Ja, und dann saß nicht nur ich mit so einem Emoji-Gesicht da, mit so großen Augen, sondern auch mein Herzallerliebster. Denn wir schauten ihn dann gefühlt sehr lange irritiert an und überlegten dann, was eine Bandscheiben-OP mit dem Stimmorgan zu tun haben könnte, warum er dann nicht reden kann. Und dann erzählte er dann doch los, dass die Bandscheibe nämlich bis zum Halswirbel hinaufgeht und auch dort Probleme verursachen kann. Und deshalb musste man ihn in 2 Operationen einmal hinten am Hals und einmal vorne am Hals aufschneiden und dort, ich glaube, 2 Wirbel auseinanderdrücken und ein künstliches Stück einsetzen. Ich habe jetzt allerdings nicht tiefer nachgefragt, worum es sich bei diesem Stück handelt, weil ich weiß, dass mein Herzallerliebster bei solchen Themen, ja, der reagiert da immer so, dass ihm schlecht wird. Aber der Mann erzählte dann selbst davon sehr ausführlich weiter, sodass ich dann irgendwann wirklich Angst bekam, dass mein Herzallerliebster plötzlich vom Stuhl kippt und da nicht mehr ansprechbar ist. Und dabei erfuhren wir dann, dass er ab sofort auch ein Schreiben mitführen muss, dass er am Flughafen dann vorzeigen kann, weil er im Ganzkörperscanner auffallen könnte und dann vielleicht rausgezogen werden könnte. Also dieses Teil muss dann irgendwie metallisch sein oder so. Jedenfalls könnte das zu Problemen am Flughafen führen. Er ging dann trotzdem ein wenig mehr ins Detail und so ausführlich und so lange, dass ich dann irgendwann dachte, okay, so sehr scheint das jetzt doch nicht auf die Stimmbänder gewirkt zu haben, wie er anfangs gesagt hat, denn das Sprechen geht jetzt schon doch sehr lange. Jedenfalls wischte ich dann mein schlechtes Gewissen, das ich ihn wegen seines Handydattelns so angemacht hatte, dann doch irgendwann beiseite. Aber die Geschichte selbst, die fand ich dann doch sehr interessant, vor allem deshalb, weil er meinte, dass die Ärzte jetzt ganze 2 Jahre gebraucht hätten, um sein Problem zu lokalisieren und zu lösen. Er sei mit Nackenschmerzen und tauben Armen und Schultern hingegangen und sie hätten 2 Jahre gebraucht, um das Problem, wie gesagt, zuzuordnen und zu lösen mit einer OP. Und ich fand das auch wieder sehr faszinierend, was man bei so mechanischen Sachen im Körper alles machen kann. Und bei so Dingen wie Krebs ist man dann weiterhin irgendwie machtlos. Es heißt zwar, dass auch in diesem Bereich inzwischen sehr viel möglich sei und verbessert worden ist, aber gefühlt sind es in meiner Wahrnehmung einfach immer noch zu viele Menschen, die an Krebs sterben. Aber mit irgendwelchen mechanischen Dingen im Körper, künstliche Knie und solche Sachen oder auch diese Wirbelsäule, also das finde ich schon faszinierend, dass man da so viel tun kann und auch im Herzen kann man ja wahnsinnig viel inzwischen tun. Gut, eigentlich hätte ich jetzt mit einem positiven Thema schließen wollen. Das habe ich jetzt nicht getan, sondern muss euch mit diesen negativen Gedanken ins Wochenende entlassen. Vielleicht hätte ich lieber das Dänemark-Thema nach hinten schieben sollen, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgedacht. Aber ich kann schon mal anteasern. Ich werde nächstes Mal von einem Airfryer berichten. Das Thema muss ich allerdings noch aufbereiten und mir noch ein paar Informationen zu diesem Gerät zusammensuchen. Denn dass es ausgerechnet dieses Gerät werden würde, das konnte ich bis dahin auch noch nicht ahnen. Aber so kann ich jetzt schon mal auf die nächste Episode hinspoilern und euch verraten, dass ich jetzt wie gesagt einen Airfryer gekauft habe und dass das eine sehr spontane Aktion war und dass es nicht der Philips Airfryer 4000 geworden ist, so wie es geplant war. Ja, also dann hört auch nächste Woche wieder rein. Ich freue mich auf Kommentare, macht es gut und bis dann. Servus!